Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Venezuela spitzt sich der Machtkampf erneut zu. In der Hauptstadt Caracas kam es zu Straßenschlachten zwischen Anhängern des selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido und Sicherheitskräften. Zuvor hatte sich Guaido mit dem Oppositionspolitiker López gezeigt. López war aus seinem Hausarrest befreit worden, angeblich von übergelaufenen Soldaten. Venezuelas Verteidigungsminister sprach von einem Putschversuch, der abgewehrt worden sei.
Caracas erwacht. Straßenschlachten. Oppositionelle Venezolaner gegen regierungstreue Militärs. Detonationen, Tränengas, Schüsse. Militär gegen Militär. Heute sei der Anfang vom Ende der Maduro-Regierung, verkündet der selbsternannte Übergangspräsident Guaido vor einer Gruppe übergelaufener Militärs. Wir zählen auf das venezolanische Volk. Heute stellt sich das Militär eindeutig auf die Seite des Volkes, auf die Seite der Verfassung. Treu zum Volk von Venezuela. Auf Anordnung Guaidos wurde Oppositionsführer Leopoldo López aus seinem Hausarrest befreit. Gemeinsam rufen sie dazu auf, das Volk solle auf die Straße kommen, um für die Freiheit zu kämpfen. Für die einen ein Freiheitskampf, für die Regierung ein Putschversuch feiger Verräter. Die Militärführung schwört erneut ihre Treue zur Maduro-Regierung. Der Aufstand werde bald niedergeschlagen sein. Es gibt eine absolute Ablehnung gegen die Aktion einer winzigen Gruppe von Militärs und des Geheimdienstes, die diesen Putschversuch gegen Nicolas Maduro begehen. Die Kämpfe auf den Straßen von Caracas halten jedoch weiter an.
Juan Guaido setzt alles auf eine Karte. Schnell will er die Maduro-Regierung jetzt aus dem Amt drängen. Sollte ihm das aber nicht gelingen, ist mit einer harten Reaktion zu rechnen.
Die mehr als 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen bald mehr Geld. Das Bundeskabinett hat heute eine deutliche Rentenerhöhung gebilligt, gültig vom 1. Juli an. Die Höhe der Altersbezüge orientiert sich vor allem an den durchschnittlichen Löhnen und Gehältern.
Deutschlands Wirtschaft hat jahrelang floriert. Die Realeinkommen sind deutlich gestiegen und genau davon profitieren jetzt die Rentner durch das daran gekoppelte Rentenniveau. Der Arbeitsminister heute mit der Verordnung zu den Rentenwerten im Bundeskabinett.
Wir haben kräftige Rentenerhöhungen zu erwarten, weil wir eine gute Lage am Arbeitsmarkt haben und es auch ordentliche Tarifabschlüsse gegeben hat, dass zum 1. Juli sich die Renten erhöhen werden in Deutschland. Was mich besonders freut, ist, dass wir endlich auch wieder vorankommen bei der Ost-West-Angleichung.
In Westdeutschland ein Rentenplus von 3,18%, im Osten von 3,91%, weil dort die Löhne sogar etwas stärker stiegen, auch wenn sie immer noch niedriger als im Westen sind. Entsprechend liegen die Ostrenten bei 96,5% des Westniveaus. Bis 2025 will die Bundesregierung durch Milliardenzuschüsse helfen, die Ost- und Westrenten auf dieselbe Höhe anzuheben. Aber
die Angleichung der Löhne ist Voraussetzung dafür, dass diese Rentenformel auch funktioniert. Wenn die Löhne so bleiben wie bisher, dass wir nur 80% West erreichen, dann sind die jungen Leute benachteiligt.
Vorschlag der Linken: Zum Ausgleich für geringere Löhne sollten Ostdeutsche für jeden Beitragseuro langfristig mehr Rente erhalten als Westdeutsche.
Solange die Löhne im Osten deutlich niedriger sind als in den alten Ländern, braucht es diese Höherwertung. Gleiche Lebensleistung muss mit der gleichen Rente vergolten werden.
Doch das würde den Bund weitere Milliarden kosten und das will die Bundesregierung nicht, auch weil die Koalitionsparteien das Geld für eigene Projekte brauchen. Die Union etwa für die Mütterrente und die SPD für die geplante Respektrente für Niedriglöhne.
In Deutschland leben immer mehr Kinder in Pflegefamilien. Die Linkspartei hatte dazu eine Kleine Anfrage gestellt. Sie sieht die Entwicklung als Armutsphänomen, für das die Sozialpolitik der Bundesregierung verantwortlich sei. Nach Angaben des Familienministeriums lebten im Jahr 2008 60.300 Kinder in Pflegefamilien. Ihre Zahl hat sich bis 2017 auf 81.400 erhöht. Das ist ein Zuwachs von rund 35%.
Nesrin Görke ist seit 15 Jahren Pflegemutter. Auf die zwei leiblichen Töchter folgten drei Pflegekinder. Alle kamen als Säuglinge in die Familie, zunächst übergangsweise, daraus wurde für immer. Die Baucheltern, wie die Göcks sie nennen, können und wollen sich nicht kümmern, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Dass man niemanden hat um sich herum und sich alleine fühlt, dass man Probleme mit Drogen hat, Alkoholkonsum, all diese Sachen sind natürlich keine Hilfe für ein Kind, wo man ein Kind erziehen kann.
Sehr häufig beziehen leibliche Eltern von Pflegekindern Hartz IV oder Sozialhilfe oder sind alleinerziehend. Für die Linke ein sozialpolitischer Skandal.
Wenn eine Familie arm ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ihre Kinder verliert. Möglicherweise auch, weil das gesellschaftliche Misstrauen, arme Familie kommt nicht so gut zurecht, höher ist.
Müllers Kritik, überforderte Jugendämter würden Kinder zu schnell aus den Familien nehmen, auch weil überall Sozialarbeiter eingespart worden seien. Das Bundesfamilienministerium widerspricht, der Anstieg zeige gerade, dass die Jugendämter gute Arbeit leisteten.
Wir halten es grundsätzlich für eine sehr gute Entwicklung, wenn wir in der Gesellschaft eine höhere Sensibilität für die Frage des Kindeswohls haben. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall beobachten können.
Nesrin Göck will anderen Paaren Mut machen, denn allein in Berlin fehlen derzeit etwa 500 Pflegefamilien. Sie wünscht sich aber auch mehr staatliche Unterstützung und weniger Bürokratie.
Der Machtkampf im Sudan droht zu eskalieren. Gestern Abend kamen bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften erneut mehrere Menschen ums Leben. Die Demonstranten fürchten, dass ihr Protest niedergeschlagen werden könnte. Nach dem Sturz des langjährigen Herrschers al-Bashir Mitte April war ein Militärrat eingesetzt worden. Doch viele Menschen in dem nordostafrikanischen Land sind damit unzufrieden. Sie fordern eine zivile Regierung.
Es werden immer mehr Steine auf den Straßen Khartoums. Immer höher türmen sie sich auf. In der Nacht haben die Demonstranten neue Barrikaden vor ihrem Protestcamp hochgezogen. Die Angst vor einer Räumung durch die Sicherheitskräfte steigt. Ebenso wie die Wut darüber, dass ihre Forderung nach einer zivilen Regierung noch immer nicht erfüllt ist. Die Militärs wollen uns vertreiben, ohne auf unsere Wünsche eingegangen zu sein. Wir sind nicht hier, um Spielchen zu spielen. Wenn die Straßen offen sind, läuft der Verkehr hier wieder. Aber wir können unsere Anliegen nicht mehr vorbringen. Der Militärrat aber scheint die Geduld zu verlieren mit der Opposition. In der Nacht hinderten Demonstranten Militärfahrzeuge daran, die Barrikaden zu durchbrechen. Vorläufig. Auf einer Pressekonferenz erklärt General Daglu das Protestcamp für illegal, verurteilt Angriffe auf Sicherheitskräfte mit Toten und Verletzten. Wir akzeptieren kein Chaos, keine Gewalt, keine Angriffe oder die Beschädigung von Eigentum, sei es privat oder staatlich. Wir werden jede erforderliche Maßnahme dagegen ergreifen, innerhalb unserer Gesetze. Aufzugeben und abzuziehen ist für die meisten Demonstranten allerdings keine Option. Sie wollen weiterkämpfen. Schon 3 Tage nach Beginn der Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition scheinen diese festgefahren. Beide Seiten konnten sich bislang nicht über die Zusammensetzung der neuen Regierung einigen. Nun stehen die Zeichen auf Konfrontation. Eine Räumung des Protestcamps allerdings könnte in einem Blutbad enden.
In Japan ist heute die Ära von Kaiser Akihito zu Ende gegangen. Der 85-jährige Monarch dankte nach 30 Jahren im Amt ab. Akihito hatte diesen Schritt bereits vor 3 Jahren angekündigt und mit seinem Alter und seinem Gesundheitszustand begründet. Er ist der erste japanische Kaiser seit 1817, der zu Lebzeiten sein Amt aufgegeben hat.
Der Kaiser dankt ab, vorzeitig. Kein Protz, kein Pomp. Japans Monarchie bleibt sich treu. Akihito geht, als erster Tenno seit mehr als 200 Jahren. Premier Abe teilt ihm sein Ausscheiden mit, bedankt sich im Namen des Volkes. Dann spricht der Kaiser. Ich danke dem Volk, dass es mich als Symbol des Staates akzeptiert und unterstützt hat. Die Kaiserin und ich hoffen, dass die neue Ära stabil und fruchtbar wird. Und ich bete für Frieden und Glück für alle Menschen in Japan und auf der ganzen Welt. Laut Verfassung nur ein Symbol. Akihito machte daraus einen volksnahen Menschen. Das Kaiserpaar war angesehen und beliebt. Nach Naturkatastrophen spendete Akihito Trost und bei den Opfern der japanischen Aggression im Zweiten Weltkrieg bemühte er sich um Aussöhnung. Anders als unser Premierminister ist der Kaiser bei allen beliebt. Er ist eine Symbolfigur. Akihitos Verhältnis zu Regierungschef Abe ist frostig, denn der rüttelt an der pazifistischen Nachkriegsordnung Japans, was auch Akihitos Sohn missfallen dürfte, dem neuen Kaiser Naruhito.
Ein Freund des Volkes, kein nationalistisches Symbol. Akihitos Abdankung in Zeiten eines wiedererstarkenden Militarismus in Japan ist auch ein politisches Zeichen. Und der Sohn will die Linie des Vaters fortsetzen, das hat er schon gesagt. Wohl mit mehr Energie. Er ist erst 59.
Das CETA-Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada hat eine weitere Hürde genommen. Der Europäische Gerichtshof erklärte heute, dass die darin vorgesehenen Schiedsgerichte mit EU-Recht vereinbar seien. Sie könnten demokratische Entscheidungen nicht in Frage stellen. CETA ist bislang nur vorläufig in Kraft. Noch haben nicht alle EU-Staaten dem Abkommen zugestimmt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist erneut gesunken. Als Grund nennt die Bundesagentur in Nürnberg sowohl saisonale Einflüsse als auch eine anhaltend positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. So waren im April 2.229.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 72.000 weniger als im März und 155.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,9%. Ein Problem bleibt aber der Fachkräftemangel.
Bianca Stockmeier macht eine Umschulung zur Bäckerin und ist damit sehr gefragt. Denn vergangenes Jahr blieben bei den Bäckern mehr als 900 Stellen unbesetzt. Dabei kann der Job durchaus begeistern.
Es ist immer schön zu sehen, was entsteht aus eigener Hand. Denn das ist ein Handwerksberuf und auch das Feedback vom Kunden motiviert.
Das Bäckerhandwerk hat es nicht leicht, auch durch den Preisdruck von Discountern und Supermärkten. Viele kleinere Bäckereien mussten dicht machen. Gab es 2008 noch rund 15.300 Bäckereien, waren es 2018 10.900, ein Rückgang von fast 30%. Auch deshalb geht Thilo Nast, der Chef von Bianca Stockmeier, mit seiner Bäckerei neue Wege. Gearbeitet wird vor allem tagsüber statt nachts. Nachwuchs sucht er über die sozialen Medien. Der Quereinsteiger ist erst seit 2017 gelernter Bäcker und setzt vor allem auf hohe Qualität.
Als Handwerksbäckerei können wir natürlich nicht mit dem Discounter mithalten. Wir müssen uns da deutlich von absetzen und setzen hier gnadenlos auf hochwertige Rohstoffe, einfach auf Verzicht von Hilfsmitteln. Das merken viele Kunden auch, dass das Brot bekömmlicher ist.
Der Erfolg scheint Thilo Nast recht zu geben. Trotz harter Zeiten in der Branche hat er gerade erst seine 5. Filiale eröffnet.
Als erster Afroamerikaner und zugleich jüngster Regisseur wurde er für den Regie-Oscar nominiert, John Singleton. Sein Debütfilm Boys in the Hood über Ganggewalt in Los Angeles gilt als Wegbereiter des neuen afroamerikanischen Kinos. Nach seinem frühen Erfolg inszenierte er weitere Sozialdramen und Actionfilme wie Too Fast, Too Furious. Nun ist Singleton an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er wurde 51 Jahre alt.
Im Osten Kanadas sind immer noch weite Gebiete überflutet. In den Provinzen Quebec, New Brunswick und Ontario haben heftige Regenfälle und Schmelzwasser die Flusspegel gefährlich ansteigen lassen. Tausende Menschen waren gezwungen, Wohnungen und Häuser zu verlassen. Nahe Montreal retteten Helfer Haustiere, die bei der Evakuierung des Ortes zurückgelassen werden mussten. Es wird erwartet, dass die Pegelstände noch weiter steigen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 1. Mai.
Dem Südwesten beschert ein Hoch über Frankreich noch Sonnenschein, während es im übrigen Land unter Tiefdruckeinfluss wechselhafter wird. In Südostbayern gibt's heute Nacht zunächst noch ein paar Schauer. Gleichzeitig breiten sich von der See Wolken aus, die im Osten mancherorts Schauer bringen. Morgen im Südwesten meist sonnig, sonst teils freundlich, teils stärker bewölkt. Einzelne Schauer können sich vor allem im Osten und Südosten entwickeln. An der Spree heute Nacht recht milde 10, im Allgäu nur um 0 Grad. Morgen Werte von 11 Grad an der Nordsee bis zu 22 Grad in der Pfalz. Am Donnerstag teils Sonne, teils Wolken, hier und da Schauer, in der Südhälfte auch einzelne Gewitter. In den folgenden Tagen wechselhaft und kühler, vor allem am Samstag ist oberhalb von etwa 500 Metern Schnee dabei.
Pina Atalay meldet sich um 22.20 Uhr mit diesen Tagesthemen. Machtkampf in Venezuela, die aktuelle Entwicklung in der Hauptstadt Caracas und aus der Reihe Hashtag Lösungsfinder, mehr Zeit und Fürsorge in der Altenpflege. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.